Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, liebe Hörerinnen und Hörer unseres 14-tägig erscheinenden Podcasts Good Morning Endoskopie. Alle 14 Tage ein neues Thema, meistens auch ein neuer Gast. Den Gast, den ich heute begrüßen darf, ist definitiv ein neuer. Sein Name ist Thomas Gottwald. Thomas, schon mal vorweg, herzlich willkommen und schön, dass du mitmachst.
Danke sehr, mache ich gerne.
Ich glaube, so ein paar kennen dich auch noch so, aber woher sie dich kennen, werden wir auch gleich noch rausfinden. Aber das Thema, über das wir heute reden, bevor wir dann auch auf deine Person eingehen, ist vielleicht auch mal so ein bisschen was anderes. Es hat jetzt nicht so unbedingt was ausschließlich mit der Endoskopie zu tun, obwohl du natürlich einen endoskopischen Hintergrund hast. Aber das Thema heißt jetzt zunächst mal eher allgemein Ideen zum Produkt machen, Erfahrung eines Business Angels. Thomas, du bist der Business Angel. Du bist groß im Business, hast aber keine Engelsflügel, so wie ich dich vor mir sitzen sehe. Nee. Aber vielleicht, bevor wir auf dich erklären, was ist denn überhaupt ein Business Angel?
Für meine Begriffe ist das jemand, der Erfahrung in diesem Gebiet hat, Erfahrung als Unternehmer hat, Background, wenn er in der Medizin ist, idealerweise eben auch in der Medizin. Jemand, der gar nicht groß in Erscheinung tritt, der sich vielversprechende Startups oder gute Akademiker raussucht, wo er glaubt, da kann man was draus machen. Und dann mit, wenn man so will, Risikokapital reingeht in dieses Projekt, ohne große Sicherheiten, ohne groß juristischen Background, anders als VCs halt, die dann eine riesen Litanei an juristischen Voraussetzungen abarbeiten müssen per Gesetz. Sind ja oft auch aus Banken raus entwickelt. Also jemand, der sich noch zu jung fühlt, sagen wir mal, ganz aufzuhören, auf der anderen Seite eben genug Erfahrung hat, jungen Leuten weiterzugeben, was sie mit ihrem Projekt, mit ihrem wissenschaftlichen Projekt, mit ihrer Forschung anfangen können. Wenn sie denn schon eine Firma gegründet haben, das ist der Idealfall, ein kleines Startup-Unternehmen von ein paar, wie ich es immer wieder sehe, jungen Medizinern, jungen Ingenieuren, muss nicht immer nur aus der Medizin sein, können Medizintechniker sein, können auch andere aus der Chemie und so, alles Sachen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe und viele Jahre mir schon anschaue. Und dann gehe ich rein und dann gehe ich, es müssen keine großen Beträge sein. Ich glaube, am Business Angel ist auch wichtig, Angel, Stichwort, dass er nicht jemand ist, der sich da bereichern will, sondern der jungen Leuten auf die Beine helfen will, der durchaus sagt, wenn die Sache gut läuft, habe ich auch was davon, aber ich möchte jetzt erstmal, dass diese jungen Leute, die was Gutes haben, weiterkommen. So sehe ich das.
Thomas, jetzt hast du ja schon gesagt, es muss jemand mit Erfahrung sein und der vielleicht nicht mehr so ganz voll im Geschäft ist. Jetzt erzählst du uns aber trotzdem mal so ein bisschen, du hast ja schon so Andeutungen gemacht über deinen Hintergrund. Du bist Arzt, Mediziner, Viszeralchirurg, gelernter Viszeralchirurg, aber du hast natürlich auch eine große endoskopische Erfahrung.
Sagen wir mal so, also ich bin ewig lang im Geschäft gewesen. Ich war fast 20 Jahre Chirurg an verschiedenen Unikliniken. Ich war am Schluss auch Chefarzt im großen akademischen Lehrkrankenhaus, Viszeralchirurgie, aber auch Traumatologie. Und ich hatte immer ein Steckenpferd, das habe ich mein Leben lang gemacht. Ich habe Immunologie gemacht, gastrointestinale Immunologie und Neuroimmunology, also zentrales Nervensystem, Interaktion mit dem Magen-Darm-Trakt. Erzähle ich deshalb, weil es in meinem Leben immer wieder wichtig war und bin dann aber, wie es allen Chefärzten, glaube ich, heute geht oder Ordinarien, hat mich immer mehr genervt, die Verwaltung, die bestimmt, was ich mache. Ich trage die Verantwortung und die sagen, was ich mache. Dann habe ich denen gesagt, wisst ihr was, Leute? Ja. So läuft es nicht. Ich trage die Verantwortung, also bestimme ich auch, was hier gemacht wird. Wenn nicht, dann gehe ich. So war es dann. Ich habe dann gekündigt. Ich habe als erstes meinen alten Chef angerufen, der deshalb genannt wird, weil er wirklich wichtig war für unsere Entwicklung, der später der Firma Ovesco. Ja. Und dem ist das Telefon aus der Hand gefallen, als er hörte, dass ich gegangen bin, weil er sagt, du bist Arzt, was sollst du anders machen? Ich ging dann in den DAX-Konzern, in die Geschäftsführung. Die wollten mich da unbedingt haben. Ich war völliges Greenhorn, was Geschäfte angeht. Dann haben die mich erstmal als Medical Director laufen lassen, aber gleich auch als Geschäftsführer. Ich war am Schluss in den Top 10 dieses Konzerns oder am Schluss zwischendrin. Es ist, in so einem Konzern ist vieles anders. Auf jeden Fall haben die mir beigebracht, was Geschäft ist, was Business ist. Haben mich auf gute Business Schools geschickt. Ich muss dazu sagen, ich habe keinen MBA gemacht. Ich habe das einfach so gemacht, auch später bei Ovesco. Geht schon. Also es war ein Sprung der mich damals noch als Verräter dargestellt hat, sozusagen. Viele Kollegen haben sich abgewandt. Mhm. Es wäre heute anders. Wir kommen nachher an Chancen und Risiken vielleicht.
Ja, richtig. Auf. Genau. Ja.
Heute wäre das anders. Damals war es ein gewaltiger Sprung. Ich würde es jederzeit wieder so machen. Ich habe das nie bereut. Allerdings hätte ich meine spätere Karriere nie ohne die erste machen können, ohne als wirklich in der Medizin geknechtet zu werden, sozusagen. Also ja. In der Chirurgie, in der Uniklinik, war damals zu alten Zeiten kein Honigschlecken. War aber gut so. Ich würde es wieder so machen. Und jetzt in Tübingen hatten wir eben diesen alten Chef, der hat sowohl immer gesagt, wir können nicht mehr weitermachen wie bisher. Maximal invasiv, große Schnitte, große Chirurgen. Nein, wir müssen minimal invasiv gehen oder Minimal Access Surgery, wie die Angloamerikaner besser sagen. Und dann das zweite war, er hat die Endoskopie in die Chirurgie reingeholt. Das war damals ein Machtkampf zwischen den Endoskopikern der inneren Medizin, Gastroenterologen und den Chirurgen. Die Schlacht haben die Chirurgen heute verloren. Das ist heute alles in Gastroenterologenhand.
Ist ja nicht schlecht so.
Wir können, es ist ja, ja und nein. Können wir gerne nachher diskutieren. Ich glaube halt, die getrieben durch Technologie sind Internisten heute zu Chirurgen geworden, minimal invasiven Chirurgen.
Ja.
Es wäre gut, wenn sie ein bisschen Gewebegefühl hätten und wenn sie ein bisschen Komplikationen und so weiter vorher schon kennten und nicht erst leidvoll dann erleben müssten. Es geht ja immerhin um Patienten. Aber umgekehrt die Chirurgen, mein Gott, was hat ein Chirurg alles angestellt in seinem Leben? Ich bin voll der Meinung, dass wir getrieben durch Technologie uns aufeinander zubewegen.
Ja.
Das ist in der Radiologie so mit den Gefäßchirurgen, das ist in der Viszeralchirurgie und die Endoskopiker so. Es gibt andere Beispiele, die Stents, die die Welt geändert haben oder künstliche Klappen einsetzen und so weiter. Also Technologie hat die Medizin verändert.
Ja. Wenn ich vielleicht immer so zusammenfasse, du bist Viszeralchirurg, warst dann in der Industrie, in einem großen Konzern und du hast dann sozusagen das Abenteuer gewagt, mehr oder weniger. Ja, es war ja damals auch ein Startup in Tübingen, zusammen mit dem Marc da aufzumachen.
Dann habe ich den Marc wieder getroffen, der war damals noch Doktorand bei uns und dann haben wir uns wieder getroffen. Genauer gesagt ist er sogar auf mich zugekommen, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm zusammen das zu machen. So. Und ich war bereit, weil ich immer schon gesagt habe, jetzt möchte ich nochmal was Eigenes machen.
Ja.
Ich habe dann halt Geld in die Hand genommen, was ich so hatte, und wir haben das dann zusammen aufgebaut. God knows, das war eine heiße Kiste. Aber ich habe eins gewusst, dass das gut ist. Ich wollte das. Wir kannten uns schon. Wir sind sicher unterschiedliche Charaktere im unterschiedlichen Background, aber wir haben uns eins zu eins ergänzt. Das war genau richtig. Das wusste ich und ich wusste, dass die Produkte gut sind und dass die Basis dafür, die ich ja auch schon länger kannte, ich habe die chirurgische Forschung damit aufgebaut in Tübingen, nur halt mehr in der Immunologie. Der Marc war mehr in der Medizintechnik. Long story short, wir haben das dann zusammen gemacht. 2008 ging es los, jetzt sind wir 2026. Heute ist es sicher keine schlechte Firma, muss man sagen. International unterwegs, über 90 Länder. Und sicher sehr innovativ.
Das glaube ich auch. Und wer es übrigens nochmal nachhören möchte, das ist die Folge Nummer 22, wo ich mit Marc Schur auch über das Thema spreche letztendlich. Aber jetzt wollen wir nochmal über dich speziell eingehen, Thomas. Du bist ja jetzt ja nicht mehr so ganz im operativen Geschäft bei der Tübinger Firma fertig. Du bist ja jetzt ein Business Angel. Darf ich dich fragen oder dürfen unsere Zuhörer wissen, wie alt du bist mittlerweile?
Ich bin 68.
68 und bist sozusagen jetzt der erfahrene, ja, ich würde mal sagen, der Politik würde man sagen, der Elder Statesman, der jetzt dazu da ist, jüngeren Kolleginnen, Kollegen, die Ideen haben, zu fördern. Wie kann man sich denn das jetzt vorstellen? Gibt es da irgendwie so einen Pool oder gibt es da eine Plattform, wo man sich was rauspickt, was spannend ist? Oder stellt man sich irgendwie über andere Plattformen zur Verfügung? Oder wie funktioniert denn jetzt, sag ich mal, die Vermittlung eines Startups jetzt zu einer Person, wie jetzt du eine bist? Ist das so über Hören und Sagen oder gibt es da spezielle Institutionen?
Also eine spezielle Institution ist das Deutsche Forschungsministerium. Ich weiß nicht, wie das heute heißt. Früher bei uns hieß es noch BMBF.
BMFTR, ja.
BMFTR für alle Jüngeren, also oder für alle Älteren. Ich war seit so 2003 oder so war ich im Auswahlgremium von dem, also sogar als stellvertretender Vorsitzender 20 Jahre oder irgendwas, solange es ging halt. Und ich habe sicher in der Zeit 600-800 Firmen mir angeschaut. Irgend sowas.
600-800 Firmen, okay.
Zwangsweise, darunter waren Firmen wie BioNTech oder CureVac. Das war in den 2000er, in den Nullerjahren. Und darüber sieht man natürlich sehr viele Firmen. Man hört viel, was Gründer machen, was sie falsch machen. Man sieht Businesspläne, man sieht Teams, die zusammengesetzt sind. Man sieht Teams, die Geld kriegen und scheitern, weil sie mussten sich ja immer wieder melden. Die müssen ja Updates machen. Mhm. Also ich glaube, während ich voll operativ gearbeitet habe, habe ich dieses nebenher gemacht. Aus Spaß. Also ich fand es eine große Ehre und ich fand es eine unglaublich bereichernde Tätigkeit. Mhm. Das war viel Arbeit. Auch wenn manche immer sagen, naja, da liest du ein paar so Anträge. Nee, wenn man das ernsthaft macht, ist das viel Arbeit. Mhm. Irgendwo hat sich's immer gelohnt. Und wenn es nur die Erfahrung wäre. Mhm. Das war mal das eine. Ich bin weiterhin Dozent in Tübingen. Ich mache heute mehr für Medizintechniker als für Mediziner, Vorlesungen oder Seminare. Und da geht's mir auch darum, wie man Firmen aufbaut.
Mhm. Wie kann man sich das jetzt so nochmal vorstellen? Also ich meine, ich sag's hunderte von Firmen, ja. Aber du musst ja irgendwann dann mal sagen, das ist jetzt eine Firma, die ich jetzt mit meiner Erfahrung mehr oder weniger pushen möchte oder sage ich mal so weit bringen möchte, dass die Idee, die sie haben, dass die letztendlich auch tatsächlich dann irgendwie zu einem kommerziell verwertbaren Produkt ist. Jetzt hast du schon gesagt, die Fördermöglichkeiten sind natürlich jetzt so Institutionen wie letztendlich jetzt auch jetzt das Bundesministerium oder vielleicht noch länderspezifische Einheiten. Ja. Aber im Endeffekt geht es doch dann darum, irgendwann muss ja dann mal die Kohle investiert werden, in Anführungszeichen. Und da kommen ja dann vielleicht auch ganz andere Player ins Spiel. Ja. Wie kann man sich denn das vorstellen? Also wenn ich jetzt eine Firma aufmachen möchte und ich sage, ich habe jetzt eine super Idee für irgendein neues endoskopisches Tool oder sowas und ich bin so davon überzeugt, dass das die Welt der Endoskopie verändern wird. Wie komme ich denn dann da weiter, sage ich mal letztendlich?
Also zunächst mal war damals unsere Plattform so, die war genial zusammengesetzt von einem ehemaligen Beamten da im Ministerium, der früher in der Industrie war bei Höchst. Mhm. Und dieses Gremium aus 10, 12 Leuten war zusammengesetzt aus Medizinern, Naturwissenschaftlern, Bankern, Fondsmanagern, Selbstunternehmern und so weiter. Mhm. So, dass wir uns so Projekte angeschaut haben. Mhm. Federführend war immer einer zuständig für ein Projekt, musste es dann vorstellen. Ich habe mir die immer alle durchgeschaut. Wenn man mitreden will, muss man es vorher sich angeschaut haben. Auf jeden Fall, das haben die anderen auch gemacht. Mhm. Und man schaut sich diese Projekte dann natürlich sehr vielschichtig an. Allein da lernt man einiges. Mhm. Und diese Leute stellen sich vor, müssen sie ja, wenn sie zumindest die mal in die Auswahl gekommen sind. Da kann man allein schon mal zugreifen. Haben einige fast schon regelhaft gemacht, haben sich die dann später angeschaut. Mhm. Und selbst wenn die abgelehnt wurden und die haben gesagt, nee, das passt bei mir rein, sind die da reingegangen. Und das waren im Grunde genommen, wenn man so will, einer davon war ein großer Fondsmanager, ein sehr erfolgreicher. Zwei Fondsmanager, ich werde die Namen nicht nennen, beide sehr erfolgreich. Einer ist heute noch im Geschäft, der andere hat sich zurückgezogen. Und die anderen sind halt mal hergegangen und sind als Business Angel drangegangen und gesagt, du, das gefällt mir, komm, ich helfe euch. Mhm. Ich helfe euch nicht nur mit Geld, das ist da erstmal das kleinere Problem, sondern ich zeige euch mal, wie die ersten Schritte sind, Do's and Don'ts, was ihr auf keinen Fall machen dürft und was ihr vielleicht machen solltet und so weiter. Mhm. Mhm. Also da war schon mal ein Riesen und das waren ja ausgewählt gute Projekte, die sich da beworben haben. Das GoBio kann sich jeder anschauen, gibt es ja heute noch das Exist-Projekt.
Ja, ja.
Hat sicher viele große Firmen hervorgebracht. Das war ein nicht nur ein gutes Gremium, sondern auch wirklich gute Applikationen. Mhm. Wir haben einen Track Record, der sich sehen lassen kann da so. Wie gesagt, BioNTech ist mal eine Firma, die da durchgekommen ist und da durchgeschleust wurde. So, das ist mal das eine. Später dann kommen, das spricht sich rum, das ist Mundpropaganda, da kommen dann Firmen auf einen zu und sagen, sag mal, Herr Gottwald, könnten Sie uns, hätten Sie Lust, uns da zu helfen?
Okay.
Das nächste ist auch dieses Ministerium, auch ich bin nicht mehr in diesem Gremium, rief mich vor 2, 3 Jahren an und gesagt, da ist eine Firma, ich glaube, die könnte für Sie passen. Schauen Sie sich die mal an, die brauchen Hilfe. Habe ich gemacht und tatsächlich bin ich reingegangen. Mhm. Also das Ministerium hat da sehr, sehr gute Leute auch in der dritten, vierten Ebene, die kennt kein Mensch, ich kenne sie schon, die da sehr, sehr Naturwissenschaftler, Juristen, alles Mögliche, die da sehr aktiv arbeiten und wirklich auch schauen, dass diese Firmen, die sich da beim Ministerium vorgestellt haben, wirklich weitergeholfen wird. Und dann gibt es natürlich noch, machen viele Unis. Und in den Unis wiederum einzelne Professoren, die sehr rege sind, auch teilweise Emeriti, machen so Vorstellungstage, also so Sitzungen, 1, 2 Tage. Man erzählt sich gegenseitig, was man so macht.
Ja,
hat übrigens mein alter Chef auch gemacht.
Ja.
Einfach drüber reden. Und dabei entstehen dann wiederum Kontakte. Und das Ganze geht dann immer weiter. Ich war dann mal eingeladen vor 2, 3 Jahren in die Keynote-Speak zu halten in der baden-württembergischen Biotechnologie-Industrie. Die treffen sich einmal im Jahr. Mhm. Bioregio Stern heißen, nennen die sich. Da kommen dann auch sofort Leute auf einen zu. Oder ich bin dann bei der Patentverwertungsgesellschaft von Helmholtz und Co.
Ja.
bin ich im Beirat. Auch da siehst du natürlich Firmen. Also das verselbstständigt sich dann irgendwann und dann kann man sich's, möchte nicht sagen, raussuchen, das finde ich ein bisschen arrogant, aber man lernt viele Leute kennen.
Mhm. Also letztendlich, Thomas, es geht um Kontakte. Es geht letztendlich darum, die richtigen und die wichtigen Menschen anzusprechen und die kennenzulernen, habe ich jetzt mal so verstanden.
Und dafür gibt es aber Plattformen. Ich meine, was mache ich denn als armer Startup?
Ja.
Es ist immer ideal, wenn ich dann eben einen habe, den ich mal ein bisschen fragen kann.
Ja.
Das ist zum Beispiel dieser Business Angel.
Das wäre ein Business Angel. Thomas, mich würde noch interessieren, wir reden ja vor allem über Endoskopie und jetzt kommst du natürlich auch aus der Endoskopie oder aus der endoskopischen Intervention. Wie sind denn da so die Chancen? Also ich denke ja selber für mich, ich meine, man redet sich ja die Welt auch schön. Ich sage immer Endoskopie, ich sage immer den Studierenden, sage ich immer, das ist eigentlich das Fach der Zukunft, weil wir werden immer mehr ältere Personen haben und der Trend geht sicherlich Richtung minimalste Invasivität.
Klar.
Da ist Platz für Investitionen, oder?
Kann man das so sagen? Das ist eins der großen Gebiete für mich.
Ja,
also einmal ist die Viszerale oder die Gastroenterologie ist ein wahnsinnig wichtiges Gebiet. Natürlich ist es das.
Mhm.
Sie war für mich irgendwo immer so ein bisschen stiefmütterlich auch. Auch die Immunologie des Magen-Darm-Trakts.
Mhm.
Das hat mich immer fasziniert und es ist, daher kommen wir letztlich, auch als fortgeschrittene Säugetiere. Ursprünglich haben die ganzen primitiven Lebewesen kein großes Nervensystem und sonst was. Sie haben erstmal ein Gastrointestinum.
Mhm.
Sie müssen Nahrung filtern. Das sind ein paar Zellen, die sich zusammenfinden und wollen fressen. So. Also insofern ist das ursprünglichstes Leben. Ich glaube aber jetzt mal im Ernst, getrieben durch die Technologie, durch die Endoskopie und da in die Endoskope wurden in dem Moment kompatibel oder wie soll ich sagen, haben den großen Sprung gemacht. Die Disruption in der Endoskopie war die Einführung der Chips und die Digitalisierung der Endoskopie.
Mhm.
Insofern wurden die Endoskope, hatten Platz für große Arbeitskanäle. Sie wurden immer beweglicher, aber vor allen Dingen hatten sie Platz für Arbeitskanäle. Das heißt, es wurde von einem diagnostischen, schlechten diagnostischen Tool, wir erinnern uns alle vor 30 Jahren, wurde es zu einem interventionellen Tool. Und es hat nicht aufgehört. In der Ecke sind wir ja gerade und da ist auch die Ovesco, dass man sagt, jetzt tunen wir diese Endoskope und machen sie zu richtig gehenden Operationssälen, wenn du so willst, oder richtigen Tools in der Chirurgie. Das ist Viszeralchirurgie heute. Das funktioniert dann immer besser und vor allen Dingen dann, wenn wir die Früherkennung vorantreiben, das heißt schon wieder Compliance von Patienten.
Mhm.
Wenn die so spät zum Arzt gehen, bis es wehtut oder blutet, dann muss der Chirurg ran, dann ist Heilung sowieso nicht mehr. Wenn wir es früh erkennen, dann können wir endoskopisch heute fast alles machen. Da bin ich fest überzeugt. Und das ist erst der Anfang. Und jetzt kommt noch ein zweites. Ich glaube fest, dass die Robotik und die Endoskopie verschmolzen werden. Wir sind gerade auch an so einem Projekt. Das ist richtig. Das ist richtig.
Ja, wir hatten auch schon mal so ein Thema. Das ist auch schon Zeit lang her. Also auch mit Stefanie Speidel war das letztendlich, die da in Dresden ganz ja. Ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch, weil ich habe immer manchmal so das Gefühl, dass das auch zu einem gewissen Overengineering führt, was übrigens auch ein Thema für einen eigenen Podcast wäre. Also, dass wir sozusagen manchmal ein bisschen zu viel reinpacken.
Aber, Overengineering ist ein super spannendes Thema, würde ich sofort mitmachen, aber das ist wieder was anderes. Das
ist wieder ein anderes Thema. Aber eine Sache müssen wir schon noch eingehen. Wir haben jetzt, sage ich mal, sehr viel positiv gesehen. Wir haben gesehen, da ist eine Plattform, da gibt es irgendwie Leute, die man kontaktieren kann, da ist Geld da und so weiter und so fort. Und trotzdem sage ich jetzt mal, viele Sachen scheitern ja auch. Das heißt ja immer so, von 10 Sachen wird eine startet durch.
Ja.
Aber was ist denn mit den anderen 9? Woran liegt es denn dann, dass diese anderen 9 nix werden?
Das ist sehr vielfältig. Also ich fange mal an, so der Reihe nach. Einmal glaube ich, dass, also natürlich ein Startup sollte eigentlich innovativ sein. Und Innovation ist sehr abhängig von Timing.
Mhm.
Manche Innovationen sind einfach zu früh.
Mhm.
10 Jahre später, wenn die gekommen wären, wären die ein Volltreffer gewesen. Es gibt es in der Autoindustrie, ich nenne jetzt keine Namen, aber da gibt es gute Beispiele dafür. Es gibt es fast überall in Innovationen. Innovation ist auch Timing. Und das ist teilweise halt dann Glück. Wenn du kommst in einem Moment, wo die Zeit reif ist dafür, dann kann es ein Durchmarsch werden. Das ist mal eins. Dann das nächste ist natürlich Geld. Man kann nicht alles finanzieren und jetzt laufen die Leute, die Geld haben, von Fondsmanager bis Banken bis eben auch Business Angel, Family Offices, also die Leute, wo Geld ist und die sich irgendwie vergrößern wollen, die wachsen wollen, auch Firmen natürlich in der Endoskopie, die sind auch nur Menschen, die laufen manchmal rum und suchen halt und dieses eine Unternehmen, was vielleicht genau ihr Puzzle wäre, ihr Puzzleteilchen, wird übersehen. Ich glaube aber, der größte Faktor, warum Startups scheitern, ist einmal natürlich, wenn man etwas erfunden hat, ist es schön, wenn ich ein Labormodell habe oder gar einen Prototypen. Wenn ich es aber dann nicht produzieren kann, large scale, und das geht manchmal nicht, und gerade in der Endoskopie, das ist Manufaktur, dann ist es manchmal das aus. Ich muss es auch produzieren können. Am Schluss muss man es anfassen können, und zwar in einer Menge, die die Welt abdecken kann und vor allen Dingen zu einem Preis, der bezahlbar ist. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Viele Startups machen tolle Sachen, aber eben für diesen einen super speziellen Patienten, das kann sich unser System nicht leisten. Ich brauche die Innovation für die 1000 Patienten.
Naja.
Es muss nicht nur der Medical Need da sein für ein wenig, es muss auch der Markt da sein. Das heißt also viele Patienten jetzt in der Endoskopie. Und die Endoskopie sind viele Patienten. Insofern bin ich da sehr optimistisch. Aber es gibt halt in der Pharmazie, in der Biotechnologie können wir mittlerweile Sachen, die sind unglaublich, aber die kann kein Mensch sich mehr leisten. Ich kann nicht für jeden Patienten 100, 200, 300.000 Euro ausgeben.
Richtig.
Also ich glaube, das Reimbursement und die Bezahlbarkeit muss im Auge bleiben. Und noch ein letzter Punkt vielleicht, das Founder-Syndrom, wie ich es nenne.
Ja.
Es gibt dann solche Gründer, ob jetzt älter oder jünger, die können einfach nicht loslassen. Und die sind nun mal Wissenschaftler, Akademiker. Die müssen nicht unbedingt gute Unternehmer werden oder gute Manager oder gute Personalführung können. Wenn die sich dann nicht beraten lassen und wirklich reagieren drauf, dann ist meiner Erfahrung, sind sie meistens untergegangen. Jemand, der so eine Firma gründet und wirklich ein tolles Projekt hat, sollte irgendwann mal sich zurückziehen auf den CSO, also auf den Chief Scientific Officer, und sollte das Management, den COO, den CEO, jemanden überlassen, der das gelernt hat oder kann oder schon mal gemacht hat. Zumindest das. Leider gibt es Leute, die nicht loslassen können. Das ist das Founder-Syndrom. Und dann geht die Firma an die Wand.
Also, es ist spannend. Also, ganz spannender Podcast. Ich will es jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen. Es ist natürlich, eine gute Idee muss dabei sein. Es ist aber natürlich auch Glück, muss man haben, es zum richtigen Zeitpunkt zu haben. Man muss mit hohem Engagement dabei sein, aber muss sich auch am Ende, was gewisse Dinge betrifft, vielleicht auch ein bisschen zurücknehmen können. Kann man das unbedingt so zusammenfassen?
Unbedingt, ist ganz wichtig.
Sehr schön.
Es gibt Leute, die können das dann alles. Das sind Naturtalente. Ja, ja. Ich bin gerade in der Firma drin. Dieser Ingenieur ist ein genialer Ingenieur, aber er ist ein fabelhafter Menschenkenner und führt diese Firma grandios gut. Motivation der Mitarbeiter und alles. Kann selbst loslassen, stellt sich auch in Frage und so weiter. Der kann das.
Ja.
Der ist für mich der beste Jungmanager, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Das ist der, der mir vom BMBF vorgeschlagen wurde.
Ja.
Aber es gibt eben andere, die sind absolut beratungsresistent und die gehen dann oft unter. Nicht immer, aber oft.
Okay, super, Thomas. Wir sind nach einer Zeit angekommen. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du da mitgemacht hast und das sozusagen aus erster Hand so deine Erfahrungen geschildert hast. Ich hoffe auch, dass es Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es Ihnen gut gefallen hat und ja, dass Sie dann spätestens in 14 Tagen mit der neuen Folge wieder dabei sind. Und zwischendrin können Sie auch mal ein paar alte Folgen anhören, wie zum Beispiel die Folge 22 mit Marc Schur.
Das werde ich jetzt auch tun.
Ja, somit bis dann in 14 Tagen. Auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.